Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Seid ihr bereit für eine Reise zu den Sternen? In unserem heutigen Podcast plaudern wir mit Max Büsken, dem Mann, der weiß, was passiert, wenn Teilchen aus den Tiefen des Alls an unsere Tür klopfen, erfahrt, wie diese unsichtbaren Boten aus den Tiefen des Universums gemessen und analysiert werden, welche Herausforderungen dabei auftreten und welche Geheimnisse des Kosmos wir dadurch lüften können. Max verrät uns, wie man kosmische Partikel mit Radiowellen aufspürt und warum Gewitter dabei die Spielverderber sind. Ihr hört nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Ich bin die Gabi Zachmann. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Hallo Gabi, freut mich, dass ich da sein darf.
Max, kosmische Strahlung, Astroteilchen, was fasziniert dich denn an diesem Forschungsgebiet?
Astroteilchenphysik ist wirklich spannend, weil ich während meinem Studium die Freude an der Teilchenphysik gewonnen habe, die Faszination an den kleinsten Elementen, die man untersuchen kann, die man im Moment finden kann. Und gleichzeitig kommt dann in der Astroteilchenphysik noch der Astroaspekt dazu, also Astrophysik, Astronomie, das heißt der Blick ins Universum. Das heißt, man verbindet das Kleinste mit dem Größten und das ist einfach eine super spannende Sache, finde ich.
Wie bist du jetzt dazu gekommen, eine Promotion zu dem Thema zu haben?
Also ich habe studiert und dann meine Bachelor- und Masterarbeit schon im Bereich von Astroteilchenphysik eigentlich gemacht und fand es sehr spannend und hätte dann da auch gerne weitermachen wollen. Da ging es dann aber nicht. In der Arbeitsgruppe war jetzt kein Platz in der Doktorandenstelle und dann habe ich mich umgeschaut und ein Angebot weitergeleitet bekommen, eine offene Stelle hier am KIT. Und da habe ich mich dann ganz klassisch drauf beworben und wurde dann auch genommen und habe dann eine Zusage bekommen.
Das ist toll, dass du da bist. Hättest du diese Stelle nicht bekommen, dann könntest du mir jetzt nicht erklären, was man unter kosmischer Strahlung versteht.
Also kosmische Strahlung, darunter versteht man Teilchen, die aus dem Universum kommen oder die durchs Universum fliegen. Und ein paar wenige davon kommen dann auch zu unserer Erde, deswegen können wir sie beobachten. Zum größten Teil versteht man darunter geladene Atomkerne. Und davon der allergrößte Teil sind ganz simpel einfach Protonen, also die Atomkerne von Wasserstoffatomen. Aber es geht auch bis hin zu Eisenkernen, die wir auch messen können. Und noch einen ganz, ganz kleinen Teil von der kosmischen Strahlung machen dann Elektronen aus.
Wo kommen die her?
Das ist noch eine offene Frage tatsächlich oder die offene Frage eigentlich oder eine der größten offenen Fragen unserer Forschung, die Quellen von kosmischer Strahlung. Man muss da unterscheiden, also es gibt einen sehr großen Energiebereich, der abgedeckt wird von kosmischer Strahlung und bei den niedrigeren Energien, da wissen wir, dass der größte Teil davon einfach von der Sonne kommt, das heißt, wir kriegen sehr viele Protonen von der Sonne. Und wenn man dann aber zu höheren Energien geht, das ist das, womit ich mich befasst habe, bis zu den höchstenergetischsten kosmischen Strahlen, dann müssen wir wirklich weit ins Universum gucken, um da Quellen auszumachen, die in der Lage sind, solche hochenergetischen kosmischen Strahlen zu generieren und dann zu uns zu schicken. Und das ist wirklich noch eine alte Frage. Das heißt, wir haben noch keine finale Antwort, was jetzt wirklich die Quellen von kosmischer Strahlung sind.
Wie wurde denn die kosmische Strahlung ursprünglich entdeckt? Gab es da historische Experimente, die dafür wegweisend waren?
Ja, da gab es vor allen Dingen einen Physiker, der da bekannt für ist, dass er die kosmische Strahlung entdeckt hat, Victor Hess, der hat Anfang des 20. Jahrhunderts Ballonfahrten unternommen. Das heißt, er ist in einen Ballon gestiegen und hatte dann so eine Messsonde dabei, die einfach Strahlung misst, die in diese Sonde eintritt. Und je höher der Ballon gestiegen ist, desto niedriger wurde erstmal die Strahlungsintensität. Das war auch erwartet. Das heißt, man hat erstmal Strahlung, die von der Erde selbst von unten kommt. Und je höher man steigt, desto niedriger wird die Rate, weil dann einfach weniger ankommt. Ab einem gewissen Punkt hat er dann aber festgestellt, jetzt wird die Strahlung wieder mehr, je höher ich fliege. Das heißt, da muss irgendwas sein, was von oben kommt, also atmosphärische Strahlung. Und so hat er es dann beurteilt und hat dann aber irgendwann festgestellt, dass die tatsächlich von außerhalb der Atmosphäre, das heißt außerhalb der Erde, kommen muss.
Aber differenzieren konnte er noch nicht.
Genau, also das war wirklich einfach eine Rate, wie häufig messe ich etwas pro Zeit. Und das war erst die erste Messung zur kosmischen Strahlung, ja.
Du sagtest jetzt, es kommen Protonen an, es kommen Elektronen an, Atomkerne. Geht's auch noch kleiner?
Elektronen sind schon ziemlich klein, also Elektronen sind schon Elementarteilchen. Protonen und Eisenkerne sind jetzt noch keine Elementarteilchen, die sind wiederum aus anderen Elementarteilchen aufgebaut. Die kann man aber so in der freien Natur, sage ich mal, also isoliert kann man die nicht vorfinden in der Natur. Was man stattdessen noch haben, was nicht direkt zur kosmischen Strahlung gehört, aber auch zu Astroteilchen, die wir messen, sind Photonen, also Lichtteilchen, die sind auch elementar. Und Neutrinos, die nach unserem Wissensstand auch elementar sind, die im Unterschied zu der kosmischen Strahlung ungeladen sind, was sehr wichtigen Unterschied macht in der Tatsache, ob die Teilchen abgelenkt werden von der Quelle zu uns oder nicht. Photonen und Neutrinos werden nämlich nicht abgelenkt. Die zeigen wirklich genau daher, wo sie herkommen. Und die sind elementar, das heißt, die sind auch sehr wichtig für unsere Forschung. Ich speziell habe mich aber mit der kosmischen Strahlung beschäftigt und da mit den Protonen, also nicht ganz Elementarteilchen, aber schon sehr klein.
Jetzt hast du mir etwas Entscheidendes erklärt. Kosmische Strahlung sind alles geladene Teilchen. Das wusste ich nicht. Neutrinos gehören da einfach nicht dazu. Das Higgs-Boson oder alles, was wir bei Katrin jetzt suchen, an dem großen berühmten Experiment am KIT, gehört nicht zu deiner Forschung und gehört nicht zur kosmischen Strahlung.
Genau. Es ist ein bisschen wie der Begriff ursprünglich erstanden ist, kosmische Strahlung, weil Strahlung ist ja auch eigentlich, da denkt man eher an elektromagnetische Strahlung, weil man das vermutet hat damals einfach, dass es sowas ist und hat dann hinterher festgestellt, es ist gar nicht elektromagnetische Strahlung, sondern wirklich Materieteilchen. Der Name ist dann aber trotzdem einfach geblieben. Daneben haben wir aber festgestellt, dass auch bei den ganz hohen Energien vor allen Dingen, für die ich mich ja interessiere, dass da auch Neutrinos und Photonen ankommen. Die sind jetzt wirklich nicht explizit das, woran ich geforscht habe. Aber da gibt es schon sehr viele Berührungspunkte und das habe ich auch immer mitbekommen bei Doktorandenkolleginnen, die genau an den Neutrinos oder an den Photonen arbeiten. Das heißt, es ist mir jetzt in meiner Arbeit überhaupt nicht fremd gewesen und da geht vieles parallel tatsächlich.
Gibt es denn einen moderneren Begriff für kosmische Strahlung?
Nee, der Name ist eigentlich soweit geblieben. Man hat dann noch unterschieden wirklich den Energiebereich. Das heißt, dann fängt man an bei hochenergetischer kosmischer Strahlung. Dann hat man festgestellt, darüber kommt noch mehr. Und dann hat man da immer so Superlative drangehangen.
Höchst.
Genau, bis man dann irgendwann bei ultra hochenergetischer Strahlung angekommen ist. Was sich für mich jetzt normal anhört, aber für den Laien wahrscheinlich schon ein bisschen witzig. Und soweit wir wissen, kommt danach dann aber nichts mehr. Aber das ist so die Unterscheidung. Das heißt, für mich interessant vor allen Dingen sind die ultrahochenergetischen Strahlen. Und übergreifend kann man alles als Astroteilchen eigentlich zusammenfassen.
Unabhängig von deren Energie, wie kann man Teilchen denn überhaupt messen, die aus dem Weltraum kommen? Gibt es dafür verschiedene Teilchen, verschiedene Messmethoden?
Erstmal, die Unterscheidung nach Energien ist schon sehr wichtig. Das heißt, was vor allen Dingen sehr relevant ist bei der Frage, ist, wie viele Teilchen ankommen oder durch die Gegend fliegen in den Energiebereichen. Und da haben wir wirklich ein sehr stark abfallendes Spektrum. Das heißt, bei niedrigeren Energien haben wir viel mehr Teilchen als bei den höchstenergetischen.
Oder den Ultras.
Oder den Ultras. Man kann ziemlich gut sagen, dass wenn man die Energie um einen Faktor 10 erhöht, dann sinkt die Rate um einen Faktor 1000. Das heißt, es geht sehr, sehr rapide. Und bei den niedrigeren Energien hat man also wirklich viel Teilchenfluss. Und da reicht es, dass man einen Detektor auf der ISS installiert oder einen Satelliten in Erdorbit schickt und da einen Detektor drauf hat. Der kann also sehr klein sein, weil der einfach ausreicht mit dem Teilchenfluss. Und bei den höchstenergetischen Teilchen, da kommen so wenige Teilchen tatsächlich an, dass man das nicht mehr mit einem Detektor im Weltall realisieren kann. Und das muss man dann tatsächlich mit Detektoren auf der Erde machen, wo man sich dann die Atmosphäre zunutze macht. Und da gibt es dann verschiedene Methoden, also bei den direkten Messungen an den Satelliten, da gibt es dann verschiedene Detektoren für verschiedene Eigenschaften der Teilchen, sage ich mal. Das heißt, man möchte rausfinden, was für eine Energie haben die Teilchen, man möchte rausfinden, was für ein Teilchen ist es, was sich darüber äußert, welche Masse das Teilchen hat. Das heißt, man hat da meistens einen sogenannten Kalorimeter, wo man die Energie mitmisst. Das heißt, man versucht das Teilchen abzubremsen oder zu stoppen und misst dann, wie viel Energie in diesem Kalorimeter dagelassen wurde. Das geht mit verschiedenen Detektionsmechanismen. Die Masse des Teilchens kann man darüber messen, indem man ein Magnetfeld anlegt und geladene Teilchen werden in Magnetfeldern abgelenkt. Das heißt, wenn man dann den Radius misst, von dieser Ablenkung von dem Teilchen, dann kann man darüber Rückschlüsse ziehen, wie schwer das Teilchen war, wenn man gleichzeitig auch noch die Energie weiß. Und da muss man sozusagen verschiedene Detektoren hintereinander schalten, kann damit dann tatsächlich sehr viele Eigenschaften von den Teilchen messen.
Wenn du dich aber jetzt mit den allerhöchst energetischen Teilchen beschäftigst, hast du nicht zu viele davon?
Wir hätten da gerne mehr von. Also tatsächlich kann man da nie genug von haben, weil je mehr Teilchen man misst, desto genauer kann man Aussagen treffen. Was wir da machen müssen, ist tatsächlich riesengroße Detektoren bauen, damit wir überhaupt genug von diesen Teilchen messen können. Also man hat da im 20. Jahrhundert mit angefangen, Mitte des 20. Jahrhunderts, mit noch relativ kleinen Detektoren und hat dann aber festgestellt, dass man damit dann nur bis zu einer bestimmten Energie kommt. Und darüber ist der Teilchenfluss so klein, dass man den Detektor noch viel größer bauen müsste. Und das ist dann nach und nach passiert, bis wir jetzt heute an einem Punkt sind, wo wir da fast am Ende sind und wissen, dass ab einer bestimmten Energie nicht mehr viele Teilchen kommen, dass wir dafür dann im Moment Detektoren haben, die entsprechend groß genug sind.
Was heißt entsprechend groß? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich selbst habe jetzt an einem Detektor gearbeitet in Argentinien, dem Pierre-Auger-Observatorium. Und das ist ausgestreckt auf einer Fläche von 3000 Quadratkilometern ungefähr. Das heißt, ungefähr Fläche von Luxemburg, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also wirklich, wirklich groß. In Argentinien hat man auch den Platz, aber das ist schon eine sehr große Fläche, die man da nutzen muss, damit man da wirklich eine signifikante Anzahl von Teilchen messen kann, um dann auch Rückschlüsse zu ziehen.
Und hattest du im Laufe deiner Arbeit jetzt auch in Argentinien schon so einen richtigen Heureka-Moment?
Einen richtigen Heureka-Moment weiß ich nicht. Ich hatte das große Vergnügen, dass ich jetzt dabei sein durfte, wie das Observatorium komplett umgebaut wurde oder geupgradet wurde. Also das Observatorium wurde Anfang der 2000er aufgebaut und so lange betrieben. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren die Detektoren upgradet und da durfte ich dabei sein. Das heißt, da war sehr viel Aktivität im Feld, wo Detektoren installiert wurden und so weiter. Das war dann immer schon sehr schön zu sehen, wenn man da ins Feld rausfährt und dann wirklich sieht, wie neue Detektoren da stehen. Ich persönlich durfte dann tatsächlich auch noch ein paar Hilfssensoren aufstellen. Das war Teil meiner Arbeit und dafür durfte ich ins Feld gehen und wirklich im Feld arbeiten, was auch nicht so viele machen können. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wenn man dann nach so einem harten Tag in der Pampa bei Sonne und Hitze zurückfährt und dann versucht, die Detektoren anzusprechen und auszulesen und es funktioniert, dann ist es aber schon ziemlich gut, muss ich sagen, ja.
Dann warst du lange in Argentinien?
Ich war mehrfach in Argentinien. Ich war auch lange in Argentinien. Ich war noch in einem speziellen Doktorandenprogramm, wo ich zweimal in Buenos Aires an einem Institut gearbeitet habe, statt hier am KIT. Also da gibt es so einen Austausch und auch argentinische Doktoranden, die dann ans KIT kommen. Das war auf jeden Fall auch sehr spannend, da ein paar Monate lang da am Institut arbeiten zu können. Und dann war ich damit verbunden, aber auch separat davon, dann mehrmals am Observatorium und durfte dann im Feld arbeiten. Oder man hat da Treffen von der ganzen Kollaboration, wo die Ergebnisse alle besprochen werden. Also ich hatte schon das Vergnügen, da wirklich sehr direkt in experimenteller Astroteilchenphysik ganz vorne an der Front arbeiten zu können.
Wow, und du musstest aber Spanisch lernen?
Ich musste auch Spanisch lernen tatsächlich. Da gibt es dann natürlich Sprachkurse hier am KIT, die habe ich besuchen dürfen. Die haben dann auch ausgereicht, dass ich mich da vor Ort verständigen kann. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich fließend Spanisch sprechen kann, aber hat schon geholfen, ja.
Waren das Zeiten, die dich für den Rest deines Lebens prägen werden?
Auf jeden Fall. Es war eine Zeit, in der ich generell sehr viel von der Welt sehen konnte, also nicht nur Argentinien. Es waren viele Reisen, die super spannend waren, ganz vorne in der Forschung mitschnuppern zu können. Auch die Arbeit an sich, also da arbeitet man gerade in der Astroteilchenphysik, kann man nur in großen Kollaborationen arbeiten. Das heißt, man ist auf die Mitarbeit von ganz vielen internationalen Kollegen auch angewiesen. Und das kann schon mal anstrengend sein, aber vor allen Dingen lernt man dadurch super viele interessante Leute kennen und Leute, mit denen ich hoffentlich auch darüber hinaus noch Kontakt haben werde. Und das war wirklich sehr, sehr spannend und sehr prägend, muss ich sagen, ja.
Welche Nationen arbeiten da zusammen?
Beim Pierre-Auger-Observatorium sind im Moment ungefähr 19 oder 20 Nationen beteiligt, mit mehr oder weniger vielen Instituten. In Europa sind es halt Deutschland mit mehreren Universitäten, dann die Niederlande, Italien, Belgien zum Beispiel, Portugal ist beteiligt, Rumänien ist beteiligt. Dann ist natürlich Argentinien auch mit beteiligt und in Südamerika noch Kolumbien zum Beispiel. Wir haben auch Kollegen aus Australien, die beteiligt sind. Also da muss man manchmal ein bisschen die Arbeitsweisen von anderen Nationen mit leben lernen und mit umgehen lernen, damit man gut zusammenarbeiten kann. Aber es ist immer gut gewesen und spannend gewesen, andere Nationen einfach kennenzulernen.
Zurück zu deiner Forschung, wenn du dich nun mit sehr, sehr, sehr hochenergetischen Teilchen beschäftigst. Weißt du denn inzwischen, woher genau die kommen? Kennst du die Quelle?
Die Quelle kenne ich nicht. Wahrscheinlich gibt es auch nicht die eine Quelle. Also wir arbeiten da so in einem Bereich, wo wir tatsächlich bei noch nicht den allerhöchsten Energien noch ziemlich sicher von galaktischen kosmischen Strahlen ausgehen. Das heißt, mit galaktisch meine ich unsere Galaxie, also die Milchstraße. Das heißt, die größte Anzahl der Teilchen, die dominierende Anzahl der Teilchen kommen bis zu einem bestimmten Energiebereich alle aus der Milchstraße, die bei uns ankommen. Und dann kann man wiederum da dann schauen, wo genau sie dann herkommen. Wir haben da verschiedene Theorien, die man dann prüfen kann.
Von zerfallenden Sternen zum Beispiel?
Genau. Was wir vermuten, ist, dass Supernovae, das heißt Sterne am Ende ihres Lebens, die explodieren, die Möglichkeit haben, Teilchen auf diese Energien, die wir da sehen, beschleunigen zu können. Und deswegen denken wir, dass das die hauptsächliche Quellen, Beschleunigungsmechanismen von kosmischen Strahlung bis zu diesem Energiebereich sind. Darüber hinaus sehen wir dann aber Teilchen, die vorrangig wahrscheinlich nicht mehr aus unserer Galaxie kommen, sondern extragalaktischer Natur sind.
Wow, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also da müssen wir wirklich dann sehr, sehr weit schauen. Und da kommen dann wieder astrophysikalische Objekte in Betracht, die wirklich außerhalb unseres Alltags sind, sag ich mal. Und was man sich da überlegen kann, ist, dass solche Quellen bestimmte Eigenschaften erfüllen müssen. Das heißt, einerseits müssen sie groß genug Magnetfelder haben, um Teilchen beschleunigen zu können und gleichzeitig auch eine entsprechende Ausdehnung, also eine Größe. Und dann kann man sich Objekte überlegen, die beides irgendwie erfüllen. Das heißt zum Beispiel entweder sehr groß sind und dafür nicht unbedingt so starke Magnetfelder haben oder andersrum sehr, sehr starke Magnetfelder haben und sehr klein sind oder nicht sehr groß sein müssen. Und da gibt es dann eine gewisse Bandbreite an möglichen Objekten, die wir jetzt noch nicht genau identifizieren können. Zum Beispiel kommen Neutronensterne in Betracht. Das sind Überbleibsel von Supernovae, also von explodierenden Sternen. Teilweise lassen diese Sterne dann einen Neutronenstern übrig, der wirklich sehr, sehr klein ist. Und diese Neutronensterne haben aber wirklich sehr, sehr große Magnetfelder, die sie dann haben müssen und deswegen überhaupt in Betracht kommen. Auf der anderen Seite der Skala hätte man dann wirklich Galaxiencluster, das heißt unsere Galaxie, aber dann gibt es im Universum Orte, wo es Galaxiencluster gibt, das heißt Cluster von mehreren Galaxien.
Die und natürlich, das weiß man?
Dass die existieren?
Ja.
Ja, das weiß man. Also da müssen wir natürlich dann die Astronomen befragen, was die für Kataloge haben, was die alles schon gefunden haben. Da weiß man, dass es sowas gibt und in Betracht kommen kann. Aber so ein Galaxiencluster hat auf der ganzen Ausdehnung jetzt nicht ganz so große Magnetfelder. Und dann in der Mitte gibt es noch so Objekte wie aktive galaktische Kerne, das heißt schwarze Löcher, die auch groß sein können und die sehr aktiv sind, was bedeutet, dass sehr viel Materie in der Nähe des schwarzen Lochs ist und sehr stark rotiert um das schwarze Loch und sehr heiß wird. Und dann können da Prozesse stattfinden, die auch kosmische Strahlen bis zu den höchsten Energien erzeugen und zu uns schicken.
Erzeugen, ich dachte immer, die fressen alles auf.
Ja, wenn so ein Teilchen ins schwarze Loch geht, dann wird es in dem Sinne gefressen, da kommt es nicht mehr raus. Aber es gibt halt auch viele Teilchen, die sozusagen nur irgendwie da drum rum rotieren und dann entweichen können und ganz viel Schwung mitnehmen. Das sind Prozesse, die sind wirklich sehr, sehr extrem. Also die sind wirklich schwer vorstellbar. Und weil solche Objekte natürlich nicht um die Ecke sind, kann man sie sehr schlecht direkt beobachten. Deswegen sind kosmische Strahlen interessant, weil sie, wenn wir sie noch besser verstehen, Rückschlüsse darauf geben, was im Universum so passiert, also was astrophysikalisch im Universum so los ist.
Dem schwarzen Loch entkommen und dann landen sie bei Max. Warum sind denn gerade die hochenergetischen Teilchen so interessant für uns? Ist das jetzt Grundlagenforschung oder kann ich irgendwann mein Smartphone in die Luft halten und die Energie absaugen? Dann brauche ich kein Ladekabel mehr.
Das wird, glaube ich, leider nicht so sein. Das heißt, es ist wirklich Grundlagenforschung. Also es sind einfach viel zu wenig Teilchen, dass das Relevanz für uns im Alltag hätte. Also man kann sich vorstellen, so ein Teilchen bei den wirklich höchsten Energien hat eine kinetische Energie, also eine Bewegungsenergie, die vergleichbar ist mit einem sehr stark geschlagenen Tennisball. Nur natürlich die Energie komprimiert in einem sehr, sehr kleinen Teilchen. Da kann man also nicht so viel Energie rausziehen, wenn da nur alle paar Minuten oder Stunden, je nach Energie, mal so ein Teilchen auftaucht, dass man damit wirklich was anfangen könnte.
Wird nicht reichen. Du sprichst jetzt von kinetischer Energie. Ist es kinetische Energie, die die Teilchen mit sich tragen, oder auch eine andere Form von Energie? Oder kommt es ausschließlich durch irgendeine Form von Beschleunigung, die diese Teilchen erlebt haben?
Kinetische Energie ist Bewegungsenergie, das heißt Energie, die dadurch existiert, dass die Teilchen sich sehr schnell bewegen, und diese Energie kommt durch die Beschleunigung zustande. Teilchen haben auch immer eine Ruheenergie, die über die berühmte E gleich mc Quadrat Formel berechnet werden kann, aber bei diesen Energien ist die Ruheenergie komplett irrelevant gegenüber dieser viel höheren Bewegungsenergie. Das heißt, es ist wirklich die Bewegungsenergie, die die Teilchen tragen. Ja.
Kannst du einige der bedeutendsten Experimente zur Detektion von Astroteilchen uns erklären? Gibt es mehr als Pierre Auger?
Ja, also Pierre Auger Observatorium, das ist das größte Observatorium oder der größte Detektor für kosmische Strahlung im Moment auf der Erde. Dann gibt es noch ein Schwesterexperiment oder ein Schwesterobservatorium auf der nördlichen Hemisphäre in den USA, in Utah.
Da ist das KIT aber nicht beteiligt, oder?
Da ist das KIT nicht beteiligt. Also wir haben da Kooperationen zwischen dem Pierre Auger Observatorium und dem Telescope Array Observatorium dort. Das heißt, darüber hat man da schon mal Arbeitsgruppen, die miteinander arbeiten, aber direkt ist das KIT nicht da beteiligt. Dieses Observatorium ist sehr ähnlich aufgebaut wie das Pierre Auger Observatorium, detektiert auch kosmische Strahlung. Ansonsten haben wir noch andere spannende Detektoren, zum Beispiel das IceCube-Experiment oder das IceCube-Observatorium. Das befindet sich am Südpol.
Am Südpol, genau. Und da ist das KIT
genau,
dabei.
Genau, da ist das KIT dabei. Das heißt, mein Institut ist da auch dran beteiligt.
Würdest du da gerne mal hingehen?
Ich weiß ja nicht. Also es ist natürlich ein sehr, sehr spannender Ort. Ich denke mir immer, dass es so das nächste krassere nach Astronaut sein ist. Und ich bin schon neugierig. Grundsätzlich würde mich sowas interessieren. Für einen kleinen Arbeitstrip, wenn man da irgendwas mal installieren muss, wäre ich da schon für zu haben. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die über den Winter dort sind und die ganze Zeit da sein müssen und
kein Licht sehen.
Und kein Licht sehen, während sie das Observatorium betreuen müssen. Das ist schon eine lange Zeit, das stelle ich mir schon sehr krass vor. Und ich glaube, da muss man schon aus einem bestimmten Material gemacht sein, dass man da gut durch die Zeit kommt, und ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu viel.
Warum steht das ausgerechnet am Südpol?
Das IceCube-Experiment ist jetzt nicht direkt in erster Linie an kosmischer Strahlung interessiert, messen die auch, also die haben da auch ein hybrides Konzept und können da auch kosmische Strahlung messen, aber in erster Linie ist da das Ziel, Neutrinos zu messen, und Neutrinos kann man sehr schlecht direkt messen.
Das sind die ohne Ladung, wie wir vorhin gelernt haben.
Genau, und vor allen Dingen wechselwirken die sehr, sehr selten und nur schwach. Was man aber machen kann, ist, man kann ein Medium zur Verfügung stellen, in dem sie mit dem Medium wechselwirken können und dann sich mehr oder weniger in ein anderes Teilchen umwandeln. Das heißt, ein Neutrino kann sich zum Beispiel in ein Myon umwandeln. Und dieses Myon kann jetzt, wenn es durch das Medium wandert, zum Beispiel auch so einen Lichtkegel erzeugen von Cherenkov-Strahlung. Und dafür geht man bei IceCube an einen Ort, wo man sehr, sehr klares und dichtes und homogenes Eis hat. Und da bietet sich der Südpol einfach an, weil man da wirklich sehr viel Eis zur Verfügung hat. Vor allen Dingen ab einer bestimmten Tiefe ist dieses Eis so dicht, dass es dann wirklich sehr lichtdurchlässig ist und sich dadurch eignet. Und da hat man dann angefangen, in der ersten Version von diesem Observatorium ein Volumen von ungefähr 1 Kubikkilometer sich zu nehmen und da Lichtsensoren drin einzulassen, um die Cherenkov-Strahlung von den Neutrinos zu messen.
Jetzt haben wir sehr viel von den kleinen Teilchen gesprochen, über ihre Energie, woher kommen sie? Es ist für uns Menschen hier auf der Erde schwer vorstellbar, dass wir in einem Regen kosmischer Teilchen, kosmischer Strahlung stehen, die wir nicht sehen, nicht hören, nicht riechen, die uns dennoch umgibt. Wie beeinflusst denn die kosmische Strahlung das Klima, die Atmosphäre? Beeinflusst sie uns?
Man kann generell sagen, nein, also beeinflusst nicht uns, sie beeinflusst auch nicht das Klima. Also da gibt es Untersuchungen zu, ob es da irgendeinen Einfluss gibt. Wenn er da wäre, mag sein, dass es da irgendwelche Zusammenhänge gibt, aber die sind wirklich irrelevant für uns.
Völlig ungefährlich.
Völlig ungefährlich. Der Grund ist, dass wir die Atmosphäre haben, die uns da beschützt. Also solche hochenergetischen Teilchen wären tatsächlich gefährlich, aber die Atmosphäre schützt uns einfach davor. Das heißt, wenn so ein Teilchen aus dem Universum kommt und dann auf die Erde trifft, dann ist als erstes immer die Atmosphäre im Weg. Und bevor ein Teilchen irgendwie einen Menschen erreichen kann bei diesen höchsten Energien, interagiert es immer mit der Erdatmosphäre zuerst, bildet dann sogenannte Teilchenschauer. Das heißt, das ursprüngliche kosmische Teilchen interagiert mit einem Luftmolekül. Bei diesem Prozess werden dann neue Teilchen erzeugt, die dann wiederum einen Teil von der ursprünglichen Energie weitertragen. Die interagieren dann immer weiter mit den nächsten Molekülen. Und dann bilden sich die ganze Zeit neue Prozesse, wo immer mehr Teilchen entstehen, die immer kleinere Teile von der Energie wegtragen. Und was dann tatsächlich unten bei uns auf der Erde am Boden ankommt, ist dann ein Schauer von zig Teilchen, also von sehr, sehr vielen Teilchen, die alle nur einen Bruchteil der Energie tragen und da dann wirklich ungefährlich für uns sind.
Du kannst dann gar nicht das Original messen?
Nee, also bei den höchsten Energien kann man nicht das Original messen. Das ist leider so, aber dafür können wir uns eben diese Tatsache zunutze machen, dass diese Teilchen Schauer erzeugen. Also wir reden von ausgedehnten Luftschauern, die dann wirklich sich über bis zu mehrere Kilometer auf dem Boden erstrecken, also Kilometerradius.
Kommen die denn wie Regenschauer mal ganz viel oder ist es ein kontinuierlicher Prozess, der hier stattfindet?
Also es ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess. Es ist ein statistischer Prozess, das heißt, man kann schon mal haben, dass zwei innerhalb von ein paar Sekunden hintereinander direkt reinkommen, aber manchmal dauert es auch wirklich ein bisschen länger. Aber es ist ein kontinuierlicher Prozess, das heißt, wir haben bis jetzt noch nicht beobachtet, dass wirklich innerhalb von kürzester Zeit da deutlich mehr von diesen Teilchen ankommen.
Wenn du sagst, die Atmosphäre schützt aber Satelliten nicht und sie schützt Astronauten im Weltraum nicht, wenn die in einem Weltraumausflug sind, gibt es hier Risiken?
Ja, also bei niedrigeren Energien kommen viel mehr Teilchen an und dann können diese Teilchen zum Beispiel Astronauten treffen oder zum Beispiel auch, wenn man ein Flugzeug fliegt und sehr hoch in der Atmosphäre ist, dann ist natürlich weniger Atmosphäre noch über einem, die einen schützen kann. Das heißt, dann ist man dieser kosmischen Strahlung auch tatsächlich ausgesetzt. Und da gibt es Untersuchungen zu und man weiß, dass diese kosmische Strahlung eine gewisse Mehrbelastung für den Körper darstellt. Das heißt zum Beispiel, Flugbegleiter sind dementsprechend einem höheren Krebsrisiko auch ausgesetzt. Einfach, weil diese Teilchen so hochenergetisch sind und unsere menschlichen Körper penetrieren können und Energie da lassen und deswegen ein gewisses Krebsrisiko darstellen. Also das ist jetzt nicht riesengroß deswegen, aber statistisch signifikant, dass man sagen kann, man ist dann einem höheren Risiko ausgesetzt, wenn man häufiger fliegt.
Betrifft auch Forschende auf der ISS?
Ja, betrifft die genauso. Die sind natürlich am extremsten dem ausgesetzt, einfach weil sie die wenigste Atmosphäre über sich haben. Da ist ja wirklich nur noch ganz dünn die Atmosphäre drüber. Und auch die Technik ist davon nicht geschützt. Das heißt, was so ein Teilchen machen kann zum Beispiel, wenn so ein Teilchen zufälligerweise durch einen Bildschirm durchfliegt, dann kann dieses Teilchen mit einem Pixel in dem Bildschirm interagieren und kann den Pixel mehr oder weniger zerstören. Manchmal kann man das zum Beispiel auch in Flugzeugen beobachten, wenn man da einen Bildschirm vor sich hat, dann kann man da manchmal Pixel sehen, die tatsächlich einfach kaputt sind und höchstwahrscheinlich von einem kosmischen Teilchen getroffen wurden und dadurch zerstört wurden.
Von einem deiner höchst energetischen?
Vielleicht, aber wahrscheinlich eher nicht, einfach weil die Rate da, wie gesagt, viel zu klein ist. Aber es ist nicht ausgeschlossen.
Gibt es noch ganz große ungelöste Fragen, die uns beschäftigen im Bereich der kosmischen Strahlung?
Ja, also wir haben die Frage nach den Quellen ist immer noch eine sehr große Frage und auch die Beschleunigungsprozesse in den Quellen, wie die Teilchen zu diesen Energien kommen, weil wir gehen davon aus, dass diese Teilchen sozusagen mit niedrigen Energien starten und dann hoch beschleunigt werden. Man könnte jetzt sich stattdessen auch überlegen, dass so Teilchen aus einem Zerfallsprozess entstehen und direkt im Prinzip mit diesen hohen Energien geboren werden. Aber wir gehen eher davon aus, dass die Teilchen beschleunigt werden. Das heißt, man muss irgendwelche Umgebungen haben und Prozesse haben, die diese Beschleunigung ermöglichen. Das heißt, Beschleunigung ist auch eine Frage. Und dann können wir nebenher auch noch zum Beispiel suchen nach dunkler Materie unternehmen. Dunkle Materie ist auch ein sehr wichtiges großes Problem noch oder eine große offene Frage in der Astrophysik oder generell in der Teilchenphysik, aber da kann die Astroteilchenphysik auch helfen, die Suche nach dunkler Materie, weil wir wissen, dass dunkle Materie existiert und einen großen Teil des Universums ausmacht, in dem Sinne, dass sie gravitativ wechselwirkt, also Gravitation, Erdanziehungskraft, das kennt man ja und Gravitation ist ja auch die Kraft, die die Erde auf der Umlaufbahn um die Sonne hält, die Sonne wiederum auf der Umlaufbahn in unserer Galaxie hält. Und dunkle Materie kann auch gravitativ wechselwirken. Das kann man nämlich beobachten. Also das war eigentlich der Grund, warum wir wissen, dass sie existiert, weil wir beobachtet haben, dass irgendwo etwas gravitativ wechselwirkt, was wir aber nicht sehen können. Daher dann der Begriff dunkle Materie. Also diese Materie wechselwirkt nicht mit Licht, mit elektromagnetischer Strahlung. Das heißt, es macht es schwer, sie zu beobachten, weil in der Astronomie haben wir meistens zurückgegriffen auf optische oder elektromagnetische Detektion. Damit können wir sie eben nicht beobachten, aber wir wissen, dass sie da ist, weil wir diese gravitative Wechselwirkung einfach beobachten können von der Wechselwirkung auf Lichtmaterie. Das heißt, wir sehen Sterne, die auf Bahnen gehalten werden, die sie eigentlich nur halten können, wenn da irgendwo noch viel mehr Masse sein muss, die wir aber nicht sehen. Deswegen muss da dunkle Materie sein. Und dann ist die Frage, woraus besteht oder was ist diese dunkle Materie genau? Das heißt, wir vermuten da natürlich erstmal, dass es irgendein Teilchen gibt, was die dunkle Materie aufbaut oder vielleicht auch mehrere Teilchen. Dann kann man so Theorien aufstellen, dafür sind die theoretischen Physiker da. Die versuchen dann, so ein dunkle Materie-Teilchen irgendwie in eine Theorie einzubinden. Je nach Theorie können wir dann mit unserem Observatorium experimentell suchen danach.
Und gucken, könnte es das wirklich geben, was sich die Theoretiker ausgedacht haben? Können wir Theorien stützen?
Genau. Und was wir da gemacht haben bis jetzt, ist noch nichts dergleichen beobachtet zu haben. Das heißt, wir können aber obere Grenzen setzen. Das heißt, wir können sagen, wenn wir diese Theorie annehmen, dann ist sie mit unseren Beobachtungen bzw. unserer Nichtbeobachtung insofern nicht vereinbar, dass wir obere Grenzen setzen können über die Rate der Teilchen. Also das ist so ein Wechselspiel, was wir machen, was wir neben unserer Hauptforschung auch betreiben. Ja.
Lässt sich die mithilfe der Radiodetektion, mit der du arbeitest, auch ein bisschen weiter entschlüsseln?
Also die Radiodetektion ist da jetzt nicht speziell, was Dark Matter angeht. Generell ist dunkle Materie einfach ein Nebenforschungsprojekt von uns. Also da gibt es andere Experimente, die mehr auf Laborbedingungen eigentlich getrimmt sind, die wirklich dunkle Materie suchen. Wir können nach astrophysikalischen Quellen oder astrophysikalischer dunkler Materie suchen. Ich denke, was die Radiodetektion da beitragen kann, ist die nächste Generation von Detektoren wie dem Pierre Auger Observatorium. Das heißt, während wir jetzt schon gemessen haben und auch mit dem neuen geupgradeten Detektor weitermessen werden, gibt es auch schon Planung für die nächste Generation von diesen Detektoren, wo man versuchen will, auf noch größere Flächen zu gehen und dafür möglichst kosteneffiziente Detektoren zu benutzen. Und da kann Radio wirklich einen wichtigen Beitrag leisten, weil Radiodetektion eben die Energie der Teilchen messen kann, was man immer irgendwie braucht. Und bis jetzt haben wir eben diese Fluoreszenzdetektoren benutzt, die aber mehr Wartung benötigen und man muss die Atmosphäre wirklich genau kennen, um richtig gut rekonstruieren zu können, wie die Energie der Teilchen war. Und außerdem sind sie einfach teuer oder teurer. Und Radioantennen sind im Vergleich dazu einfach deutlich günstiger und wartungsärmer. Also eignen sie sich da, denke ich, recht gut für die nächste Generation von solchen großen hybriden Detektoren.
Hast du auch gejubelt, als das Higgs-Teilchen entdeckt wurde?
Gejubelt glaube ich nicht. Ich muss gerade überlegen, das war ja...
Wo warst du da?
2012. Da war ich kurz vorm Abi. Also da habe ich noch nichts davon gewusst, dass ich mal Physik studieren werde. Ich glaube, da hatte ich schon zu dem Zeitpunkt einen sehr, sehr coolen Physiklehrer. Möglicherweise hat der dann eine Spezialstunde gemacht und hat versucht, uns beizubringen oder zu erklären, was da gefunden wurde. Aber mehr als jeder andere habe ich es nicht in besonderer Weise damals mitgenommen.
Aber heute trägt deine Forschung möglicherweise mit dazu bei, dass sich unser Verständnis des Universums auch grundlegend ändern könnte.
Ja, es geht natürlich alles in kleinen Schritten immer, aber natürlich. Also es gibt wirklich noch große Fragen, die wir haben, die eben auch in Verbindung mit der Teilchenphysik stehen. Das heißt, die vielen Teilchenphysiker am CERN zum Beispiel, die auch Fragen nachgehen. Und wenn man da auf der einen Seite im Großen vielleicht eine Frage beantwortet, dann kann das wiederum Rückschlüsse für die Arbeit an den kleinsten Teilchen geben. Wir arbeiten uns da Stück für Stück vor, dass wir verstehen, woraus die Welt zusammengehalten wird. Denn die Teilchen, die wir kennen, da wissen wir, dass die nur einen eher kleineren Teil von all dem ausmachen, was uns umgibt. Da gibt es noch viel zu erforschen.
Ganz konkret zu deiner Arbeit. Wo arbeitest du denn hauptsächlich im Freien, am Labor, tagsüber, in der Nacht?
Immer ganz unterschiedlich, je nachdem, was so ansteht. Also ich arbeite meistens am Campus Nord hier am KIT. Da am unserem Institut, da habe ich dann ein Büro mit zwei Kollegen.
Wie heißt dein Institut?
das Institut für Astroteilchenphysik, das IAP. Und dann sitze ich da meistens am Schreibtisch und werte Daten aus, schreibe Konferenzbeiträge und bereite Präsentationen vor, wenn wir unsere Arbeit präsentieren.
Wenn du nicht gerade in der argentinischen Pampa
umherstiefelst. Die Zeit in Argentinien ist natürlich immer sehr besonders, aber macht natürlich zeitlich nicht den größten Teil aus.
Am Pierre-Auger-Observatorium bist du da. Wer war denn Pierre-Auger?
Pierre-Auger war der Physiker, der diese Teilchenschauer, die ich erwähnt habe, entdeckt hat. Also ich hatte ja vorher gesagt, Victor Hess hat kosmische Strahlung entdeckt. Und Pierre-Auger hat dann festgestellt, dass diese Teilchen eben diese Luftschauer erzeugen. Das heißt, er ist, ich glaube, in die Alpen gegangen, in die hohen Berge und hat dort Teilchendetektoren aufgestellt und hat dann nicht nur einen Detektor aufgestellt, sondern hat dann mehrere in verschiedenen Abständen gestellt und hat dann festgestellt, dass gleichzeitig in diesen Detektoren Teilchen ankommen, also Signale messbar waren. Und je weiter er sie auseinandergestellt hat, desto mehr ist die Rate gesunken. Aber er konnte feststellen, dass wirklich über mehrere hundert Meter Entfernung gleichzeitig in diesen Detektoren Teilchen ankommen, die also denselben Ursprung haben mussten. Hat damit die Detektion via Luftschauer entdeckt. Deswegen ist nach ihm dieses Observatorium benannt, weil wir genau auf diese Detektionsmethode zurückgreifen dort.
Warum steht es denn genau in der argentinischen Pampa? Wahrscheinlich nicht nur deshalb, weil dort genügend Platz für die Detektoren ist.
Platz ist die eine Sache. Also es gab zu Beginn verschiedene Orte, die zur Auswahl standen, die besucht wurden, untersucht wurden, wie geeignet sie sind. Was ganz besonders ist, ist, dass wir in Argentinien dort eine Hochebene haben. Das heißt, auf einer Höhe von ca. 1400 Metern haben wir eine große Fläche, die verhältnismäßig eben ist, was jetzt nicht so häufig zu finden ist und sich super eignet, weil man dann bei einer bestimmten Höhe diese Luftschauer beobachtet und man nicht so viele Variationen hat oder Korrekturen einführen muss, dadurch, dass die Detektoren bei verschiedenen Höhen stehen, sondern dass es schön flach ist. Und dann gehört auch noch dazu, dass man einfach ein bisschen Infrastruktur da braucht, die vorhanden sein muss. Das heißt, man kann wahrscheinlich noch abgelegenere Stellen finden, wo es auch flach ist, aber dann wird es natürlich schwer, da Detektoren hinzubringen und die ganze zu betreiben und zu warten und so weiter. Dort in Argentinien, da ist jetzt nicht so viel los, also es ist wirklich auch Pampa, aber da in der Nähe von dieser Hochebene ist eben ein Städtchen. Da ist Infrastruktur, da ist Strom und so weiter, Internet, was natürlich auch wichtig ist, dass man die Daten dann nach Europa oder in die USA bringen kann, wo sie dann ausgewertet werden. Und dafür eignet sich der Ort dann einfach am Ende wegen diesen Kriterien und wurde deswegen ausgesucht.
Max, wie muss ich mir denn das Gelände von Pierre-Auger vorstellen? Du sagtest, das ist ziemlich groß, da stehen viele Detektoren. Wie sehen die aus? Was für Detektoren sind das?
Wir haben da eine sehr große Fläche von 3000 Quadratkilometern, aber die ist jetzt nicht zugepflastert mit Detektoren, sondern wir haben verschiedene Detektoren, die wir auf der Fläche aufgebaut haben. Wir nennen das ein hybrides Detektionsprinzip, das heißt verschiedene Detektionstypen oder Detektortypen, die gleichzeitig dieselben Luftschauer messen, aber mit verschiedenen Methoden. Auf der einen Seite haben wir auf der Fläche, also wirklich auf der Pampa, auf dem Sand oder auf dem Untergrund, insgesamt 1660 Oberflächendetektoren stehen.
Wie groß sind die ungefähr?
Als Grundlage hat man da einen Wassertank, der ist 1,2 Meter hoch und hat ein paar Meter Durchmesser. Also schon wirklich sehr gewaltig und der wirkt da auch ein bisschen komisch, wenn man da durchfährt und dann man sieht da auf einmal so einen Wassertank da rumstehen.
Eckig,
der ist rund,
hoch wie so ein Pool.
Genau, der ist rund wie so ein Pool, hat dann oben so ein bisschen Struktur. Der ist dann ja ganz charakteristisch, ein bisschen schwer zu beschreiben, aber im Grunde ein Zylinder. Die Wassertanks und diesen Oberflächendetektoren sind zur Detektion der Luftschauerteilchen direkt da. Also im Gegensatz zu dem Fluoreszenzlicht, was man beobachtet, oder den Radiostrahlungen, kann man nämlich auch die Teilchen im Luftschauer direkt beobachten. Und dafür muss man sie irgendwie sichtbar machen. Und das kann man mit Wassertanks, in denen diese Teilchen Cherenkov-Strahlung erzeugen. Das heißt, diese Teilchen fliegen durch das Wasser, was ultra rein ist, und sind in dem Wasser mit einer Geschwindigkeit unterwegs, die ein bisschen höher ist als die Lichtgeschwindigkeit im Wasser. Also sie sind nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, das können Teilchen nicht erreichen, aber im Wasser ist Licht ein bisschen langsamer als im Vakuum. Und wenn so ein Teilchen dann mit höherer Geschwindigkeit als das Licht in dem Wasser unterwegs ist, dann erzeugt dieses Teilchen sogenannte Cherenkov-Strahlung. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie der Überschallknall oder der Überschalleffekt von einem Überschallflugzeug, was einfach schneller als der Schall unterwegs ist und dann so einen Kegel erzeugt. Und so ähnlich erzeugt so ein Teilchen dann auch in einem Wassertank so einen Lichtkegel. Und dann haben wir in dem Wassertank noch Lichtsensoren aufgebaut, die messen dann eben diese Cherenkov-Strahlung. Und das ist eine ganz zentrale Detektionsmethode für Luftschauer, die früh entwickelt wurde und sich jetzt als einen Kerndetektor entwickelt hat. Und dann haben wir da oben drauf jetzt noch kürzlich mit einem Upgrade der Detektoren einen weiteren flachen Detektor installiert. Das heißt, der liegt oben drauf mehr oder weniger, ein sogenannter Scintillationsdetektor, der wie so ein Brett oben drauf liegt. Und dann oben drauf, darüber nochmal installiert, ist dann eine Radioantenne. Das heißt, wir haben einen Mast auf jede Station draufgesetzt, der dann, ich glaube, bis zu 5 Meter in die Höhe geht. Und da oben dran sind dann 2 so Ringe installiert, die Radiowellen aufnehmen. Und das ist unsere Radioantenne, die wir auf jede von diesen 1660 Oberflächendetektoren draufgestellt haben. Dann der zweite sehr wichtige Detektor bei uns sind Fluoreszenzdetektoren. Das heißt, das sind Teleskope. Die beobachten jetzt nicht den Fußabdruck sozusagen von dem Luftschauer am Boden, sondern die beobachten die Atmosphäre selber. Also wenn der Luftschauer sich entwickelt, dann sendet er auch in alle Richtungen Fluoreszenzlicht aus. Das heißt, man kann den von der Seite beobachten auch, aber eben in einem bestimmten Lichtwellenbereich, also Fluoreszenzlicht im ultravioletten Bereich. Und dafür haben wir an 4 Stellen am Rand von dieser großen Fläche Detektionsgebäude aufgestellt. Und in jedem von diesen Gebäuden sind mehrere Teleskope, die in verschiedene Richtungen schauen, die dann das gesamte Feld abdecken, überblicken.
So große Schüsseln, wie wir sie kennen und wie man sie schon oft gesehen
ja,
hat.
Ja, sie sind sehr speziell aufgebaut, um genau dieses Licht einzufangen, weil dieses Licht auch sehr schwach ist, muss da sehr viel vergrößert werden oder sehr viel gebündelt werden. Aber die stehen am Rand und beobachten diese Teilchen mit einem Abstand bis zu mehreren 10 Kilometern, können sie die Luftschauer beobachten. Davon haben wir dann 4 von, beziehungsweise an einer Stelle haben wir noch einen weiteren Detektor, der kann noch ein bisschen höher in die Atmosphäre gucken. Und dann gibt es noch viele kleinere Erweiterungen. Also wir haben noch ein paar Detektoren an einer bestimmten Stelle, die sind tatsächlich unter der Erde vergraben, weil man dann bestimmte Teilchen, die Myonen, da besonders gut messen kann. Weil Myonen durch diese Erde, die da drüber ist, also 2,3 Meter Erdboden, die kommen da einfach durch und können dann da gemessen werden, während alles andere abgeschirmt wird. Das heißt, man hat eine sehr klare Messung. Dann gibt es noch in einem bestimmten Testbereich, da wo auch diese Untergrunddetektoren sind, da ist auch unser früheres Radioexperiment aufgebaut, wo wir verschiedene Radioantennen ausprobiert haben, also wirklich mechanische Formen von Radioantennen, welche praktischer sind, auch welche man leicht in großer Stückzahl aufbauen kann und dem Wind standhalten und so vieles, was man da berücksichtigen muss. Und dann gibt es zusätzlich auch noch einige Gastexperimente, das heißt tatsächlich andere Wissenschaftler, die jetzt nicht bei uns beteiligt sind, aber die bei uns auch ihre Detektoren ausprobieren wollen und dann aufgestellt haben zum Testen.
Also ganz viele unterschiedliche Detektoren bei Pierre Roger. Ist denn diese großartige Zusammenarbeit durch die großen internationalen Konflikte oder durch die Präsidentschaft von Trump gefährdet?
Also Politik spielt leider immer auch eine Rolle. Das heißt, unter den Wissenschaftlern arbeitet man in der Regel wirklich sehr, sehr kollegial und meistens auch sehr einvernehmlich miteinander. Aber Politik spielt da leider immer eine Rolle. Da geht es natürlich auch um Forschungsgelder, die zusammengetragen werden müssen, damit Detektoren betrieben werden und Leute vor Ort bezahlt werden, die die Detektoren in Schuss halten. Ich glaube, die Präsidentschaft von Donald Trump hat bei uns jetzt nicht den riesengroßen Einfluss, weil das Experiment jetzt nicht in den USA steht. Wir haben Kollegen aus den USA, die beteiligt sind. Für die mag die Situation jetzt schwieriger werden. Da kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, wie das einen Einfluss hat dann auf uns. Was uns aber direkter betrifft, ist auch die Situation in Argentinien. Und was wir natürlich mitbekommen haben, ich direkt auch, ich war vor Ort, also in Argentinien auch während der Wahl, als Milei zum Präsidenten gewählt worden ist und habe dann auch natürlich direkt mit meinen argentinischen Kollegen die ganze Zeit geredet und wir waren natürlich alle bestürzt, weil große Kürzungen damit versprochen wurden Kürzungen in der Bildung, die dann auch die Kollegen betreffen würden. Also das hat man schon direkt gemerkt. Und da herrscht dann große Unsicherheit über die Planbarkeit und so weiter. Auch die wirtschaftliche Situation in Argentinien, der argentinische Peso steht einer großen Inflation gegenüber, die dann das ganze Finanzielle deutlich schwieriger gemacht hat, als es in einer stabilen Situation der Fall gewesen wäre.
Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen auf ganz, ganz, ganz speziell deine Arbeit. Ich weiß, dass du die Methode der Radiodetektion hast. Du findest damit diese höchst energetischen Teilchen. Kannst du uns erklären, wie genau funktioniert Radiodetektion?
Also in so einem Luftschauer werden sehr, sehr viele Teilchen erzeugt. Und der größte Anteil von den Teilchen, den kann man der sogenannten elektromagnetischen Kaskade zuordnen. Das heißt, wir haben den Luftschauer, der besteht aus verschiedenen Teilen. Also wir haben verschiedene Schauertypen. Wir haben eine hadronische Kaskade, eine myonische Kaskade und elektromagnetische Kaskade. Und das Wichtige ist, dass in der elektromagnetischen Kaskade wir sehr viele Elektronen und Positronen haben. Positronen sind die Antiteilchen vom Elektron, also genauso aufgebaut wie das Elektron, aber mit umgekehrter Ladung.
Positiv.
Positiv, genau. Diese Elektronen und Positronen sind der hauptsächliche Grund, wie Radiostrahlung von Luftschauern entsteht. Das heißt, man kann das jetzt mikroskopisch, also wirklich auf dem Teilchenlevel beobachten. Aber was für uns oft einfach ist, ist das auf einer makroskopischen Ebene zu beobachten. Und da haben wir zwei Effekte bei uns unterscheiden, die Radiostrahlung erzeugen. Das eine ist die Ablenkung von Elektronen und Positronen im erdmagnetischen Feld. Also die Erde hat ja ein magnetisches Feld. Und diese Elektronen und Positronen werden mit der sogenannten Lorentzkraft als geladene Teilchen in einem Magnetfeld abgelenkt. Das heißt, die werden im Prinzip auf Kreisbahnen gehalten.
Und getrennt, oder?
Ja, genau. Die werden in entgegengesetzte Richtung abgelenkt. Das mit den Kreisbahnen funktioniert dann nicht so ganz, weil sie immer auch wieder kollidieren mit der Atmosphäre. Aber im Prinzip hat man sozusagen die Elektronen, die in die eine Richtung abgelenkt werden, die Positronen in die andere. Das heißt, man hat so positive Ladungen und negative Ladungen, die in unterschiedliche Richtungen gedrängt werden. Und dadurch hat man einen gewissen elektrischen Strom in der Atmosphäre. Was jetzt dazu kommt, ist, dass geladene Teilchen, die beschleunigt werden und Ablenkung, also auf einer Kreisbahn halten, ist nichts anderes als eine Beschleunigung. Im Prinzip so wie die Fliehkraft jetzt salopp gesagt. Und bei so einer Ablenkung, bei so einer Beschleunigung entsteht immer auch Synchrotronstrahlung oder generell einfach elektromagnetische Strahlung in einem breiten Frequenzspektrum, unter anderem eben im Radiofrequenzspektrum. Das heißt, wir sind da so im Bereich von 30 bis mehrere 100 Megahertz interessiert. Bei OG sind es 30 bis 80 Megahertz. Diese Strahlung wird dann von den einzelnen Teilchen erzeugt und wird in Richtung des Teilchenschauers emittiert, das heißt Richtung Erde, wo wir die Detektoren, wo wir die Radioantennen dann aufgestellt haben, mit denen wir die Radiowellen messen können.
Jetzt stelle ich aber eine ganz dumme Frage. Ist das genau die Frequenz, mit der ich auch Radio, terrestrisches Radio hören kann?
Ja, tatsächlich. Also
deshalb heißt das so.
Radio, wie man es vom Autoradio kennt oder vom klassischen Radio, läuft bei einem gewissen Frequenzband, was da in der Nähe ist. Das heißt, wir müssen da auch schauen, dass wir uns ein Frequenzband suchen, was jetzt eben nicht so sehr von Radiostationen belegt ist. Da gibt es ja festgelegte Frequenzbänder. Da müssen wir uns dann ein freies Frequenzband suchen. Ansonsten haben wir dann immer nämlich auch das Dauerrauschen von den tatsächlichen Radiostationen dabei oder zum Beispiel auch CB-Funk von Lastwagenfahrern, die in der Nähe vorbeifahren, können immer mal stören. Ganz befreien kann man sich davon nicht. Das heißt, in unserem Frequenzband haben wir dann auch zum Beispiel eine TV-Station, die bei einer bestimmten Frequenz überträgt, die wir dann die ganze Zeit in unseren Messungen drin haben. Aber da wir wissen, dass sie da ist und da sie bei einer bestimmten Frequenz ist, kann man sie relativ leicht dann aus unseren Signalen rausfiltern. Aber da muss man dann natürlich schauen, dass man ein freies Frequenzband hat. Und das ist immer das Trickige bei Radiomessung, dass man mit dieser Messmethode...
Ist man nicht allein.
Ist man nicht allein und man muss sich wirklich einen Ort suchen, der eher abgelegen ist. Weil wenn zu viel Zivilisation in der Nähe ist, dann stört es die Messung einfach und verrauscht die.
Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr bei Gewitter keine Messungen durchführt. Warum das denn?
Da gibt es parallel zu dem, was ich gerade gesagt habe, also dieser Effekt mit dem erdmagnetischen Feld und der Ablenkung von Elektronen und Positronen im magnetischen Feld, können diese Teilchen, da sie ja elektrische Ladung haben, auch in elektrischen Feldern genauso abgelenkt werden oder beschleunigt werden, beeinflusst werden, auf eine analoge Art und Weise. Und in der Atmosphäre herrscht die ganze Zeit immer ein elektrisches Feld. Das ist aber relativ klein, wenn jetzt gutes Wetter da ist. Nur wenn Gewitterwolken vorhanden sind, diese Gewitterwolken sind ja elektrisch aufgeladen, dann können sich tatsächlich sehr, sehr starke elektrische Felder bilden. Wir reden davon elektrischen Feldern der Größenordnung Kilovolt pro Meter. Diese elektrischen Felder sind stark genug, um diese Teilchen dann auch so signifikant abzulenken, dass dadurch dann wiederum mehr Strahlung oder andere Strahlung, auch Radiostrahlung, erzeugt wird, die dann sich vermischt mit der geomagnetischen Strahlung sozusagen und überlagert und...
Eure Messung ist nicht mehr sauber.
Genau, also dann wird sie nicht von diesem bekannten Effekt dominiert, den wir kennen und den wir beschreiben können, sondern eben von diesem Gewitter. Und man kann jetzt theoretisch versuchen, wenn man wüsste, wie das Gewitter aufgebaut ist, wie das elektrische Feld aufgebaut ist, könnte man versuchen, das auch zu rekonstruieren. Aber Gewitter sind so dynamisch, dass das einfach nicht möglich ist. Das heißt, im Prinzip sind diese Daten nicht nutzbar für uns. Zum Glück macht es auch eher nur so einen Zeitanteil von 5% ungefähr der Messung aus. Das heißt, wir können relativ guten Gewissens diese Daten einfach wegwerfen, weil wir sagen, wir haben noch genug gute Daten und versuchen gar nicht, uns damit zu beschäftigen, sondern wir werfen sie einfach weg. Dafür müssen wir dann natürlich wissen, wann diese Zeiträume sind, wo Gewitter da sind, dass wir dann Radiomessungen, die wir in der Zeit nehmen, markieren können und dann aus der Datenanalyse rausnehmen können.
Dann guckt ihr auf wetterargentina.com oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Tatsächlich kann man da auch erstmal so dran gehen, was sich dann irgendwann etabliert hat bei Vorgängerexperimenten, die gemacht wurden. Da war zum Beispiel tatsächlich eins am Campus Nord, was gemacht wurde, was jetzt nicht mehr betrieben wird, dass man sogenannte E-Feldmühlen aufstellt. Das heißt elektrische Feldmühlen, elektrische Feld, weil sie das elektrische Feld messen, und Mühlen, weil man typischerweise eine Sensorplatte hat, die immer wieder periodisch abgedeckt wird, isoliert wird und dann wieder der Umwelt zugelassen wird. Und immer in diesen Phasen, wo sie das elektrische Feld spürt, macht sie dann eine Messung und dann wird sie wieder abgeschirmt. Und das macht man meistens mit so einem rotierenden Blatt. Und deswegen sieht es so aus, tatsächlich wie so eine Mühle, die da läuft, aber da wird nichts gemahlen, da wird einfach nur dieser Sensor immer abgeschirmt und wieder im elektrischen Feld zugelassen. Und die messen ganz simpel das elektrische Feld, was man am Boden hat. Und damit kann man ganz gute Rückschlüsse darüber ziehen, ob über einem eine Gewitterwolke ist. Das heißt, wenn da eine Gewitterwolke ist, dann misst man da wirklich einen Anstieg bis auf diese Kilovolt pro Meter starken elektrischen Felder. Die kann man, weil sie sehr robust sind, diese Geräte, also die kann man kommerziell kaufen und dann in die Pampa stellen. Die halten da auch 10 Jahre und mehr aus.
Macht ihr das?
Ja, also wir haben schon in Argentinien 2 solche Geräte stehen, teilweise über 10 Jahre. Ich habe jetzt neue aufgebaut, weil wir einen größeren Bereich abdecken mussten.
Können die mehr?
Nee, das sind genau dieselben Geräte wie vorher. Weil wir da einfach gute Erfahrungen mitgemacht haben, haben wir dieselben bewährten Geräte benutzt. Sie können in dem Sinne mehr, dass wir uns vorher nicht so viele Gedanken gemacht haben darüber, dass diese Sensoren auch kalibriert sind. Ich habe mir jetzt speziell Gedanken gemacht, ob man sie auch kalibrieren kann. Und dann haben wir festgestellt, das ist ein vertretbarer Aufwand. Deswegen haben wir das gemacht. Dann muss man alles ein bisschen geordneter aufbauen. Aber das habe ich gemacht. Und so sind die neuen Sensoren jetzt auch kalibriert. Dann können wir sie einfach so stehen lassen. Und die sind trotzdem sehr gut kalibriert. Für unsere Zwecke ist die Kalibration auch jetzt da gar nicht so wichtig bei diesen Geräten, aber elektrische Felder sind jetzt nicht nur für uns interessant, sondern auch zum Beispiel für Meteorologen, die dann natürlich mehr interessiert daran sind, dass diese elektrischen Felder, die wir messen, absolut kalibriert sind. Deswegen ist es zum Beispiel ein Aspekt, warum das ganz nützlich ist, dass wir jetzt die neuen Sensoren kalibriert haben. Wir haben zum Beispiel auch schon Anfragen bekommen von Geophysikern, die sich mit elektrischer Aktivität in der Atmosphäre beschäftigen und auch solche Geräte benutzen. 2 unterschiedliche Anwendungsfälle, aber die dann an unseren Daten sehr interessiert sind. Das heißt, da gibt es dann auch Zusammenarbeiten, Kollaborationen zwischen solchen Geophysikern und uns, was ich jetzt auch wirklich sehr spannend fand, weil ich da dann direkt mit beteiligt war und neben meiner eigentlichen Forschung dann auch noch darüber was gelernt habe. Zum Beispiel, dass man Vulkanausbrüche mit solchen elektrischen Feldsensoren auf der anderen Seite der Erde messen kann. Ich wurde zum Beispiel einmal angesprochen von einem Geophysiker, der sich mit einem Vulkanausbruch mitten im Pazifik beschäftigt hat. Und da hat man festgestellt, dass dieser Vulkanausbruch mehr oder weniger ja so eine elektromagnetische Stoßwelle losgestoßen hat, die man dann überall auf der Erde bemerken konnte mit diesen elektrischen Feldsensoren. Und dann wollte er, dass wir in unsere Daten reinschauen, was ich dann auch gemacht habe. Und wir haben dann dort was gesehen, was möglicherweise tatsächlich von diesem Vulkanausbruch eine Signatur sein könnte. Solche Geschichten und andere, wirklich sehr spannend, weil man da dann mit anderen Disziplinen auf einmal zusammenarbeitet, wenn man solche Daten zur Verfügung hat.
Wofür brennst du am meisten? Für elektromagnetische Messgeräte? Für höchst energetische kosmische Teilchen oder fürs Universum? Oder für uns hier auf der Erde und die Idee, dass wir irgendwann mehr wissen?
In der Forschung hat mich jetzt wirklich am meisten tatsächlich diese Radiodetektionsmethode beschäftigt und begeistert. Also diese elektrischen Feldmühlen, das war so ein Nebenprojekt. Aber eigentlich, was ich wirklich gemacht habe, ist mit der Radiodetektionsmethode die Detektion der kosmischen Strahlung bei den Höchstenergien voranzubringen. Was wirklich interessant ist, weil die Radiodetektionsmethode noch relativ neu ist, beziehungsweise jetzt wieder neu aufkommt. In den 50ern, 60ern hat man damit angefangen zu experimentieren, hat dann irgendwann in den 70ern aufgehört, weil man an ein paar Grenzen gestoßen ist und dann ging so das Interesse verloren. Und dann Anfang der 2000er vor allen Dingen ist das wieder neu aufgekommen, weil man auf einmal wirklich digitale Detektoren hat und das vieles erleichtert hat. Jetzt sind wir eben so weit, dass wir bei Auger schon so einen vollwertigen Radiodetektor hatten, mit dem wir aber erstmal rumgespielt haben. Und der Vorbereitung war jetzt für einen neuen Radiodetektor, den wir aufgebaut haben. Das heißt, Ende letzten Jahres haben wir den neuen großen Radiodetektor am Pierre-Auger-Observatorium fertiggestellt mit der letzten Antenne. Das heißt, auf diesen 3000 Quadratkilometern stehen jetzt 1660 Radioantennen, die die Luftschauer messen von kosmischer Strahlung. Das ist wirklich ein Verdienst davon, dass über Jahre hinweg an der Radiodetektionsmethode gefeilt wurde und die weiterentwickelt wurde. Da haben wir halt vorher einen kleineren Detektor benutzt und mit diesen Daten habe ich vor allen Dingen gearbeitet. Und im Vergleich zu anderen Detektionsmethoden, die wir auch benutzen, hat die Radiodetektion vor allen Dingen gute Aussichten, was die Energiemessung von den Teilchen anbelangt. Also wir untersuchen verschiedene Aspekte von den Teilchen, die Ankunftsrichtung, wo sie herkommen, die Masse von den Teilchen, das heißt, ob es Protonen sind oder Eisenkerne oder irgendwas dazwischen. Und vor allen Dingen wichtig ist aber eben die Energie der Teilchen. Da kann die Radiodetektionsmethode wirklich aushelfen. Das heißt, vorher hatten wir nur eine andere Methode, die das schaffen konnte. Und die Radiodetektion kann das auch. Und da habe ich mich jetzt sehr intensiv mit beschäftigt. Das heißt, es war eigentlich meine Hauptforschung meiner Arbeit, zu schauen, wo die Energieskala von diesen Teilchen liegt, von der kosmischen Strahlung. Das heißt, bei welchen Energien genau die ist. Man möchte da eine Energieskala dranlegen, wenn man was misst. Und die Radiodetektion kann da so eine eigene Energieskala zur Verfügung stellen. Da habe ich jetzt in meiner Arbeit dann zum ersten Mal wirklich ausgearbeitet, wo diese Energieskala liegt im Vergleich zu der vorherigen Methode. Und dann macht man da natürlich einen sehr interessanten Vergleich. Die vorherige Methode, ob die mit der Radiodetektion übereinstimmt oder ob die auseinanderliegen. Und das war im Prinzip dann das Endergebnis meiner Arbeit, genau das rauszuarbeiten.
Max Büsken, der Nerd der Radiodetektion, der große Freund der höchst ultraenergetischen Teilchen, der uns irgendwann mal erklären wird, woher die Teilchen kommen, die uns die Pixel in den Monitoren der Flugzeuge kaputt machen. Und Max, der uns einfach auch hilft mit seiner Forschung, das Universum ein bisschen besser zu verstehen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt heute, Max. Es war toll, dass du da warst. Dankeschön.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich auch gefreut.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.